also die Partei, die nach meinem Gefühl am allerempfindlichsten ist. AfD, eindeutig. Dass eine Zeitung mal fragt, sondern erstmal eine Frage, bringt das nun was mit der Impfung oder nicht? Finde ich total richtig. Entscheidend ist ja dann, was ist die Antwort? Und ich habe jetzt den Artikel nicht gelesen, aber offenbar scheint die Antwort dann hier im Text zu sein, es bringt was. Das ist natürlich alles, das sind die alles die ganzen Bild-Zeitungshasser. Wahrscheinlich. Das sind ja also in ihrem LinkedIn-Profil sind lauter Leute, die Bild-Zeitung so doof finden. Und die sich jetzt bestätigt fühlen in ihrer Abneigung gegen Boulevardmedien. Sie war einfach die erste sozialdemokratische Kanzlerin im Kanzleramt, die das SPD-Parteibuch ernst genommen hat, ne? Das war die Wahrheit.
Sage herzlich willkommen zum Macht-Was-Podcast. Heute mit einem Podcast-Profi zugeschaltet hier online und Journalisten-Profi und ja, bei allen möglichen mit Medien professionell unterwegs. Jan Fleischhauer, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, hallo.
Herr Fleischhauer, mögen Sie kurz sagen, für die ganz, ganz wenigen Hörer, die Sie nicht kennen bei uns, was Sie machen, was Sie gemacht haben, Stichwort vielleicht der Schwarze Kanal und das als Startpunkt.
Ja, also mein Name ist Jan Fleischhauer, ich bin Kolumnist, 30 Jahre beim Spiegel und seit 2 Jahren bei Burda, genauer beim Fokus. Da habe ich auch meine Kolumne mitgenommen einfach.
Weil darf man so das?
Ich habe nicht gefragt, aber das meine Idee war, sowohl die Kolumne als auch der Titel, habe es da einfach, wie gesagt, transferiert. Die heißt der Schwarze Kanal und das hat ja 2 Bedeutungen. Einmal gab es für diejenigen, die schon ein bisschen älter sind, die erinnern sich, eine Sendung in der DDR, die hieß der Schwarze Kanal, war eine Propagandashow mit Eduard von Schnitzler und als ich eben auf der Suche nach einem Titel für meine Kolumne war, vor 10 Jahren, dann fand ich das ganz passend, weil schwarz ist ja auch die Farbe der Konservativen und ich bin zwar jetzt, weiß nicht, ob ich konservativ bin, aber jedenfalls bin ich anti-links, wenn man so will. Und dann dachte ich, Mensch, ganz schön. Und dann habe ich geguckt und da es kein Titelrecht gab im Sozialismus, habe ich jetzt den Sozialismus beklaut.
Ich muss gestehen, der Schwarze Kanal war eine der Sendungen, wo ich selbst als Kind dann das erste Mal Westfernsehen gesehen habe, weil da gab's dann ja immer so Ausschnitte aus der Tagesschau, die dann kurz vorgeführt wurden und dann danach Herrn Schnitzler kommentiert und eingeordnet worden. War tendenziell irritierend, würde ich sagen, für mich als Kind damals, das zu sehen. Kam aber auch abends spät, deshalb durfte ich das gar nicht so oft schauen. Und dann haben wir ehrlicherweise später ZDF und ARD immer so mit so ein bisschen Schneeregen auf dem Bildschirm auch gucken können im Original.
Wieso? Also Sie kommen aus dem Tal der Ahnungslosen oder
wo? Nee, ich bin in Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen. Okay. Und da konnte man mal ARD und ZDF schauen und mal auch nicht, je nachdem, wo man da gerade gewohnt hat und was für eine Antenne da gerade irgendwie aufs Dach geschraubt wurde, wie die ausgerichtet war etc. Also so ein bisschen mal ja, mal nein. Aber deshalb ist mir tatsächlich der Schwarze Kanal auch so vom Namen her direkt ins Auge gesprungen, als ich das erste Mal gesehen habe. Das hat mich auch einen Tick irritiert und ich dachte immer, wie kommt der eigentlich darauf? Habe das dann recherchiert und das, was Sie gerade erläutert haben, auch, okay, glaube ich, verstanden zu haben dann. Aber Sie sagen gerade, Sie wissen nicht, ob Sie konservativ sind, aber auf jeden Fall anti-links. Tatsächlich habe ich so in der Vorbereitung des Gesprächs nochmal drüber nachgedacht und dachte mir, Mensch, irgendwie als Journalist, darf man da eigentlich eine politische Ausrichtung in irgendeiner Form haben? Oder heißt nicht irgendwie Journalist zu sein, berichten, was da draußen passiert, es gegebenenfalls noch einordnen, aber ich glaube irgendwie der Herr Augstein, der Spiegelgründer, hat der mal nicht gesagt, irgendwie sagen, was ist als Journalist, ist der richtige Weg?
Ja, aber wir reden jetzt erstens vom Meinungsjournalismus und da wäre es ja komisch, Meinungsjournalismus zu betreiben ohne Meinung, ne? Oder so, ich habe heute die Meinung, morgen die andere, dann sagt gleich, glaube ich, die meisten Leser, Du überlegst dir doch erstmal vorher, bevor du zu uns vor die Augen trittst, wo du eigentlich stehst. Also ich mache ja eine ganz spezielle Form des Journalismus, ne?
Ja.
Das Kolumnengeschäft, besonders politische Kolumne. Und wo für mich die Grenze ist, wer der Partei übertritt. Also ich würde nicht, ich finde was, finde ich immer schwierig, wenn Journalisten Mitglied einer Partei werden, ne? Weil Parteizugehörigkeit bedeutet ja, damit gehen bestimmte Loyalitätspflichten einher, sonst muss ich ja dem Verein nicht beitreten. Und ich nehme natürlich heraus, also ich meine, ich habe nie darüber einen Hehl daraus gemacht, welche Partei ich jetzt letztes Mal gewählt habe, ne? Also die einzige Partei, die mir versprochen hat, nicht die Steuern zu erheben. Ja, das können sich alle kurz überlegen. Mensch, welche Partei war das? Ah, die FDP. Aber trotzdem nehme ich mir das Recht heraus, wenn mir irgendwas nicht passt bei den Liberalen, die genauso durch den Kakao zu ziehen wie die Grünen. Ja? Und das geht ja. Ich glaube, das ist echt schwer, wenn du Mitglied bist. Ne?
Ja, und wie ist das dann, wenn man die mal so durch den Kakao zieht, dann klingelt Telefon, Christian Lindner steht auf dem Display und sie gehen dran und sagen, Mensch, Christian war nicht so gemeint, oder war doch so
Naja,
gemeint.
also die Blöße geben sich ja die wenigsten Politiker, dass sie einen anrufen. So, also ich glaube, wenn ich jetzt richtig zulagen würde, könnte schon sein, dass Christian Lindner SMS schreibt, sagt, was ist denn jetzt passiert, ja? Aber nein, da gibt es echt einen Unterschied natürlich, interessant zu beobachten, zwischen verschiedenen politischen Organisationen. Also einige sind leidensfähiger als andere, ne?
Ja.
Also die Partei, die nach meinem Gefühl am allerempfindlichsten ist, AfD, eindeutig, ja.
Ja.
Da machst du ein Späßle und sofort, ah, jetzt auch schlimme Hetze bei Fleischhauer, das hätte ich nicht von ihnen gedacht, ja, so. Ich habe neulich mich über Impfgegner lustig gemacht, ja. Ich habe die noch nicht mal, anders als meine Kollegen, so immer den Daumen so gesenkt und habe gesagt, nee, ich bewundere die Leute echt. Dafür hätte ich gar nicht die Nerven, das Programm durchzuziehen, ja, weil ich so ein Schisshase bin. So, ich habe mich nur gesagt, ich wundere mich nur nicht, nur, dass ihr dann, wenn ihr auf der Intensivstation landet, euch alles Mögliche an Medikamenten einpfeifen lässt, denn, ich meine, Hand aufs Herz, ist das nicht auch möglicherweise ein ganz schlimmer Medikamentenversuch, den sie an euch da machen? Ja? Ich habe so ein Schaubild gesehen, was da hat so ein britischer Arzt neulich ins Netz gestellt, was so einem Covid-Patienten, wenn er auf der Intensivstation landet, verabreicht wird.
Ja.
50 verschiedene Arzneimittel plus alle möglichen Beutel, ja? So. Also ich habe diese Späßle getrieben, also wie gesagt, sofort. Die waren sowas von aus dem Mäuschen bei der AfD. Da sind die, da ist, muss sagen, da ist die FDP, die ist so viel Kummer gewöhnt, ja, die ist aus härterem Holz geschnitzt.
Ja, gut, die FDP ist ja auch zumindest in der Zeit vor 2017, da war es ja auch sehr, sehr hart, dann kurz nach 2000 oder in 2017 mit den Koalitionsverhandlungen, die dann geplatzt sind.
So, und dann mal aus dem Parlament geflogen plötzlich, ne?
Genau, das war jetzt,
Haben wir auch nicht ganz vergessen,
das
ne?
war 2013 und dann 2017 nicht in die Jamaika-Koalition gegangen. Da hat der Christian Lindner tatsächlich auch hier im Podcast zu erzählt, dass es nicht so ganz einfach war, dann diese Entscheidung durchzuziehen. Und vielleicht auch da Frage an Sie als Journalist. Es gab ja einen, die gesagt haben, Mensch, der Lindner, der lässt da irgendwie die Koalition platzen, der stiehlt sich aus der Verantwortung. Und dann gab es tatsächlich ja weniger, die gesagt haben, naja, okay, er steht wenigstens zu seinem Wort und wenn er seine Inhalte nicht durchsetzen kann, dann regiert er nicht. Da ist man ja als Journalist auch schon, also da berichtet man ja nicht nur, da macht man im Zweifel ja auch Meinung, oder? Egal, ob jetzt die eine oder die andere richtig ist,
Ja.
aber man hat da schon auch eine gewisse Power, die man, gerade wenn man auch so eine Reichweite hat wie Sie, auch ein Stück weit nutzen kann.
Ja, wobei mit der Power, das hält sich echt in Grenzen. Also, dass die Leute jetzt das wählen würden, was ich ihnen empfehle, ja, die Illusion habe ich vor langem, lang aufgegeben. Also es gibt ja Journalisten, die leben so in dem Glauben. Also wenn Sie jetzt so einen flammenden Leitartikel schreiben, ne? Was die Kanzlerin jetzt im südchinesischen Meer tun muss, ja, dass dann also offenbar die Hacken zusammengeschlagen werden im Kanzleramt. Allein so, was die Kanzlerin tun muss, so ein Satz, der käme mir nie über die Lippen. Davon habe ich mich ja lange verabschiedet.
Gibt's andersrum aber nicht auch Politiker, die sagen, oh, ich mach mal dieses oder jenes, weil irgendwie, das kommt jetzt bei Bild oder das kommt beim Fokus oder beim Spiegel besonders gut an oder vielleicht auch besonders schlecht, je nachdem, irgendwie was man da für eine Strategie verfolgt. Also, dass sie schon versuchen, sich so ein Stück weit von den Medien tragen zu lassen?
Ja, unbedingt. Also das ist natürlich eine ganz große Krux, würde ich sagen, der politischen Klasse, dass sie versucht, gut anzukommen.
Ja.
Und das geht ja bis ins konservative Lager, dass sie sich wie Schneekönige freuen, wenn ihnen also im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung ein Kranz geflochten wird, ein Lobeskranz, ja. Und was sie, glaube ich, dann oft übersehen ist, dass erstens die Journalisten, die ihnen da den Kranz flechten, wenn es zum Tag des Schwures kommt, also zum Wahltag, natürlich sie alle nicht wählen werden, ja, sondern die machen brav dann weiter ihr Kreuz bei Rot, Rot, Grün. Hm? Und das Zweite ist, dass es eine unheimliche Gefahr ist, also das Feuilleton der Süddeutschen mit dem eigenen Wahlkreis zu verwechseln. Ja, die Leute vor Ort, die einen dann wählen sollen, oft ganz anders über die Dinge denken, als es in der Süddeutschen empfohlen wird.
Ja, ja. Vielleicht kurz zwei Zuschauer. Ist richtig, also interpretiere ich richtig, wenn Sie sagen, ein Großteil der Journalisten wählt tendenziell eher links als jetzt mit rechts.
Ist ja auch, das ist ja jetzt keine Erfindung von mir oder eine sagen wir Vermutung. Da gibt es ja alle möglichen Selbstauskünfte und Umfragen.
Ja.
Immer wieder wird das erhoben und also etwa, man geht da ein bisschen die Zahlen auseinander, ob es jetzt 2/3 sind oder über 80%, wenn man sie denn fragt, die sich im rot-grünen Lager verorten. Aber das deckt sich auch mit all meinen Erfahrungen in Redaktionen und diversen Redaktionskonferenzen. Das ist so.
Ja, okay. Habe ich jetzt ehrlicherweise kein Gefühl dafür. Es gab mal Studien darüber, welche, wie Volontäre bei den Öffentlich-Rechtlichen
gut, da war es ja noch krass. Da, glaube ich, hatte so ein Volontär mal gefragt, oder sein Mitvolontär, ne?
Ja.
Bei der AfD. Und da haben, glaube ich, 92% gestimmt für Rot-Rot-Grün. Allein, glaube ich, 25% für Linkspartei. Ich würde mal sagen, das war jetzt ein sehr spezielles Ergebnis, das wir der Jugend der Volontäre zuschreiben wollen. Das schleift sich so ein bisschen im Alter ab. Aber nein, das ist ein relativ stabiler Wert. Die letzte große Umfrage, die dazu gemacht wurde, die ich kenne, da haben sich für das bürgerliche Lager erklärt, also aus ihrer Sympathie, ich glaube 15,8%, ja, und bürgerlich in diesem Fall repräsentiert von CDU, CSU und FDP.
Ja, und wie kriegt man das dann hin? Also sagen wir mal, das ist ja wie bei jeder Marktforschung, ne? Irgendwie da die Daten so richtig gut interpretieren kann man sie, wenn man sich selber erhoben hat, aber sagen wir mal, wenn tatsächlich so eine übergroße Mehrheit der Journalisten sich eher so im SPD-Grünen Lager verorten würden, wie kriegt man es denn trotzdem hin? Diese Journalisten haben ja trotzdem den Anspruch, kritisch beispielsweise mit der Rot-Grünen oder jetzt mit der auch Ampelkoalition umzugehen. Was glauben Sie dann auch, vielleicht auch ein spezieller Blick, dann Sie als Konservativer, der da drauf guckt und Journalist, kriegen die das hin? Und wenn ja, wie machen die das? Oder wie machen sie es vielleicht auch nicht?
Das kommt so ein bisschen auf das Temperament des Einzelnen an. Also, ich würde mal sagen, bei diesen ganzen Investigativleuten, ja, die haben so eine Terrier-Mentalität, ja. Die gehen in den Dachsbau, ja, und buddeln sich dann da ziemlich unerschrocken vor, meist durch furchtbare Aktengebirge. Und da spielt es, glaube ich, irgendwann keine Rolle mehr, ob derjenige, den man da verfolgt, ob der nun bei den Grünen ist, bei der CDU. Das ist, das finde ich auch sympathisch. Ja? Und das ist eine wichtige Profession, also Leute, die einfach was rauskriegen wollen, was von dem andere wiederum nicht wollen, dass sie es rauskriegen. So, also dafür bin ich verloren. Da fehlt mir einfach die Geduld, ja. Also dieses tagelang und stundenlang dich durch irgendwelche so ganz kleinen Zeilen von Zahlen rein zu wühlen, wo jemand also möglicherweise auf den Bahamas sein Geld versteckt hat, ne? Und dann Wochen und Monate zuzubringen, um dann die entscheidende Zahl zu finden. So, das ist ein Teil. Der andere Teil, sagen wir politische Beobachtung oder Parteiberichterstatter, das sieht man ja, die haben natürlich dann zum Teil erkennbar Mühe. Also das haben wir, glaube ich, in der Berichterstattung über den Wahlkampf gesehen und die Befassung mit den Grünen und ihrer Spitzenkandidatin Annalena Baerbock. Ja, also irgendwann war das Thema natürlich, Schummel-Lieschen hat abgeschrieben, so groß, da konnten selbst die also größten Fans der Grünen nicht ganz drüber vorbeigucken, aber man merkte, finde ich, in großen, vielen Teilen der Medien so einen richtigen Unwillen, dem mal näher zu treten. Also Frau Baerbock hatte ja erklärt, dass dieses Buch, was sie da veröffentlicht hat und von dem sie glaubt, das müsse sie jetzt veröffentlichen, dass sie das alles selbst geschrieben hat. Das hat sie mehrfach gesagt. Und daran gibt es nun bis große Zweifel. Die Wahrheit ist, sie hat es vermutlich nicht selbst geschrieben, sondern hat sich von allen möglichen Quellen und Zuarbeitern da im Grünen, in der Grünen Parteiwelt zuliefern lassen und war dann selbst überrascht, ja, was alles in ihrem Buch drin stand, auch an Fehlern, weil der eine oder andere, wie das so ist, wenn ich da eben so 20 Mitarbeiter beschäftige, einige sind halt sorgfältiger, andere kleistern irgendwelche Parteireden zusammen. So, aber dem mal richtig nachzugehen, also eine richtige, in diesem Fall Investigativrecherche, hat sie nun dieses verdammte Buch selbst geschrieben oder nicht? Das ist bis zum Wahltag nicht erfolgt. Ja. Und ich glaube, das hätte man bei jedem Kandidaten von der CDU, CSU gemacht.
Ja, ich finde das sehr, sehr, sehr interessant. Ich habe auf dem Thema eher eine wahrscheinlich subjektive Wahrnehmung. Was ich gesehen habe, ist, nachdem aber diese Annalena Baerbock Buchthematik, auch ihr Lebenslauf und so, das wurde, da wurde ja irgendwie durchaus drüber berichtet, kam relativ stark, insbesondere auch aus dem Grünen Partei und ihrem Umfeld, wurde relativ hart geschossen, so nach dem Motto, man würde jetzt die Frau Baerbock fertig
gut
machen.
Gut, aber das ist aber noch was anderes. Also, dass sich eine Partei wehrt.
Ja.
Das ist ja naheliegend, ja. Und jetzt sich jetzt also eine Gegenstrategie überlegt. Ich glaube, dass die Gegenstrategie, die die Grüne Partei gewählt hat, nicht besonders clever war. Ne?
Das ist nochmal also ein anderes eine, Thema.
Promi-Anwalt wie Christian Scherz einzuschalten, das ist, für alle, die ihn nicht kennen, das ist einer sozusagen der bekanntesten deutschen Medienanwälte, der normalerweise so Leute wie Boris Becker oder irgendwelche Adligen vertritt, wenn die sich von der Bild-Zeitung nicht gerecht behandelt fühlen. Ich erinnere noch Boris Becker zum Beispiel, als der doch einen Offenbarungseid in London leisten musste. Ne? Dann hat sich Christian Scherz genommen, also den Anwalt, den auch Annalena Baerbock dann mandatiert hat. Und da hat Herr Scherz ist dann hochgegangen und hat also so Ehrenerklärung abgegeben, als er also Boris Becker wäre hochsolvent. Also man möge bitte in der Presse davon absehen, darüber zu berichten, dass er finanzielle Schwierigkeiten hatte. Ne? Also das ist so auf der, also da würde ich sagen, ja, kann man machen. Aber das ist sozusagen, das ist ja die Partei. Wir befassen uns ja jetzt mit dem Journalismus. Und da hatte ich, wie gesagt, das Gefühl, da hatte doch der eine Kollege, eine oder andere Kollege, der echte Ladehemmung.
Ja, nee, was ich meine ist, wenn die Journalisten Ladehemmungen haben und die Partei sich dann doch schon auch relativ heftig wehrt, da hätte ich dann, also so einen Anwalt zum Beispiel einschaltet, da hätte ich dann gedacht, Mensch, was wäre dann passiert, wenn da richtig aus der journalistischen Ecke geschossen worden wäre, in Anführungsstrichen geschossen. Dann hätte das ja alles nochmal viel mehr eskalieren können, prinzipiell.
Ja. Also ja, das ist die Voreingenommenheit, das ist ja, darauf kamen wir ja zu sprechen. Das ist ja wie bei jedem Menschen. Also wenn sie natürlich jemand, sagen wir mal, mit jemandem eher sympathisieren oder eher einen milden Blick auf den haben, dann müssen sie sich halt einen größeren Schubs geben, ja, ne? Innerlich, dem jetzt am Zeuge zu flicken, als wenn das jemand ist, den sie so und so doof finden.
Ja, gut, das ist ja menschlich.
Und da würde ich sagen, ist die Aufgabe eines Chefredakteurs, dem entgegenzuwirken. Und das Einfachste ist ja, dem entgegenzuwirken, ist, wenn sie auf eine Partei, also wenn wir jetzt von Parteienberichterstattung sprechen, wenn sie sagen, das haben sie mit zwei Kollegen besetzt, einen zumindest davon zu haben, der der Partei eher kritisch gegenübersteht, ne?
Ja. Wenn sie, was man ja auch braucht, ist dann irgendwie so Zugang zu den ja. handelnden Personen.
Ja.
Und was ich mich manchmal frage, ist, wie offen sind Politiker dann auch mit den Informationen, die sie rausrücken, und wem geben sie die? Also ich, jetzt ganz typisches Beispiel war ja in den endlosen Ministerpräsidentenkonferenzen, die es so jetzt in der Corona-Zeit gab, dass da im Prinzip ja immer wieder was rausgekommen ist, und hauptsächlich hat es irgendwie in der Bild-Zeitung gestanden. Mhm. Da frage ich mich dann, wenn wir haben ja über Nähe, also jetzt so gedankliche Nähe zwischen Politik und Journalisten gesprochen, wie viele Politiker waren dann irgendwie super nahe mit ihren Bildkollegen, dass die da ständig irgendwelche Themen rausgegeben haben? Das muss ja jetzt von außen betrachtet eine stark persönliche Ebene auch sein. Ja, wenn ich da Mitarbeiter bin von, weiß ich nicht, irgendwie Markus Söder oder Frau Schwesig oder so, und schiebe dann die Informationen raus. Vielleicht kamen sie von dem Ministerpräsidenten auch selber. Man weiß es nicht. Wie funktioniert sowas, so ein Konstrukt?
Gut, in meiner Bildzeitung weiß ich nicht. Ich glaube, die haben einfach gut recherchiert. Das war deren Ehrgeiz, möglichst in Echtzeit abzubilden, wie diese Verhandlungen laufen. Und haben ihre Quellen, wenn sie so wollen, angezapft. So, was sind die Motive von einem Politiker, das zu tun? Da gibt es ja eine Reihe von Motiven. Eines ist Redseligkeit. Ne? Das zweite ist, er will sich wichtig machen. Schmeichelt ja auch der Eitelkeit, gerade wenn ich ja nicht in der allerersten Reihe stehe, dass ich zeige, welche Geheiminformationen ich besitze, also welchen Informationsvorsprung, und den dann mit einem Journalisten teile. Kann auch sein, dass ich mir was ausrechne. Also wenn ich mit einem einflussreichen Medium mich gut stelle, dass die, wenn es um meine eigene Karriere geht, hilfreich sind. Das ist zumindest die Erwartung dann, ne? Also ich habe euch ja mal was Gutes getan, dann könnt ihr mir da auch ein bisschen helfen. Ob das dann allerdings so aufgeht, gerade bei der Bildzeitung, würde ich mal sagen, ja. Naja, die sind schon, die machen schon ihr eigenes Ding, ne?
Da gibt es ja diesen Fahrstuhl Vergleich.
Genau. So. Aber sag mal, was Sie ansprechen, ist natürlich ein echtes Problem. Also wir sind jetzt bei der Politberichterstattung und sagen wir mal, Sie berichten über die SPD. Und natürlich ist Ihr Ehrgeiz als Journalist, möglichst viel rauszubekommen und Dinge rauszubekommen und zu erfahren, die die anderen SPD-Berichterstatter nicht rausgefunden haben. Und das machen Sie in Zweifel, indem Sie mit Leuten in dieser Partei reden. Und jetzt verabreden Sie sich also mit einem einflussreichen Politiker der SPD zum Abendessen, um den letztlich auszuhorchen. Also, Sie werden dem vermutlich nicht sagen, dass Sie ihn für einen Trottel halten. Hm?
Wahrscheinlich nicht.
So. Und der erzählt Ihnen jetzt interessante Sachen. Die schreiben Sie jetzt auf. Und dann entsteht eine gewisse Nähe über die Zeit. Also, Sie treffen ihn immer wieder. Weil der Politiker ist ja erstmal misstrauisch, kann er ihn trauen. Und er weiß also, wenn rauskommt, dass er ihnen was anvertraut hat, was er eigentlich hätte erzählen dürfen, gibt es ja Ärger. Wie das so ist, also irgendwann weiß er, der Michael Siegler, den kann man vertrauen. Wenn Sie jetzt diesen Mann oder dieser Frau ein Umhängen im Artikel und sagen, was ist da letztlich, also hat sich total vergaloppiert, ja, die Vorschlag, den er macht, ist ja also lächerlich so. Also, wenn Sie so wollen, das, was ja oft gefordert wird vom Journalismus, den kritischen Blick jetzt an den Tag legen, dann ist der sauer. Und sagt, sag mal, was ist denn das? Ich gebe dem Siegler ständig nett essen, ja, erzähle ihm alles Mögliche und jetzt hängt er mir ja so eine Schelle um da, ja. So, das heißt, das wird zu einer Hemmung bei Ihnen führen. Also jetzt dem einen zu verpassen. Das ist ein Konflikt, der sehr schwer zu beheben ist.
Haben Sie das mal erlebt? Also jetzt klar, entweder ja selber oder
der Spiegel in Berlin. Natürlich ist es ja so. Also Nähe korrumpiert, wenn Sie auch so wollen. Und es gibt ja, und das ist jetzt echt kein, das ist wirklich nie als Vorwurf gemeint. Es ist ja auch eine. Sie haben ja zwei Aufgaben. oder Erwartungshaltung auch der Chefredaktion zu erfüllen, auf der einen Seite ganz kritisch zu sein und unparteiisch und gleichzeitig ganz viel rauszubekommen. Und das, sag mal, das liegt im Widerstreit miteinander, wie ich ja gerade versucht habe zu schildern. Weil sie können nicht super kritisch sein und gleichzeitig wahnsinnig nett mit jemandem, um Informationen rauszukriegen. So, und da muss eine Redaktion, muss da einen Weg finden. So. Und ein Weg ist, im Zweifel das kritische Stück zum Beispiel von jemand anderem schreiben zu lassen. So. Das muss ja dann nicht der Kollege, muss ja nicht sozusagen sein Kontakt gefährden. Da macht man es eben so. Und dann, das ist ja, wenn Sie so wollen, das Zynische auch des Geschäftes. Dann steht halt ein ganz abträglicher, schlimmer Artikel, ne, über den Minister dann im Fokus oder im Spiegel. Und dann ruft er sofort seinen Kontakt an. Wie kann das eigentlich sein? In eurem Drecksblatt und so. Ich habe euch immer gut behandelt. Sagt der Kollege, ich bin genauso entsetzt wie Sie, ja? Ich bin genauso entsetzt wie Sie. Das ist also eine furchtbare Schandtat, die hier passiert ist, ja? Ja, da sind wir uns ja einig und so, ja? So.
Das klingt wie eine Geschichte aus dem realen Leben. Also ja. Egal, ob jetzt hier in Hamburg oder in München oder in Berlin passiert. Mhm. Was ich mich halt, wenn man sich so die Themen anguckt, dann ist ja auch immer so die Frage, welche Themen sucht man sich dann auch als Journalist? Also ich könnte mir vorstellen, nach dem, was Sie jetzt sagen, ein großer Hebel, um überhaupt zu sagen, darüber oder darüber berichten wir, ist, wie gut ist unser Informationszugang? Also gerade wenn man nicht als Investigativjournalist unterwegs ist und dort, ich sag mal, über Monate im Zweifel in Akten wühlend unterwegs ist, sondern man guckt dann eher so, wo komme ich leichter an Informationen, wo lässt sich eine gute Geschichte draus bauen und mit wirtschaftlichem Druck, den ich jetzt mal da rein interpretiere, auch insgesamt in das Ding, muss das Ding irgendwie auch noch gut verkaufbar sein und eine gute Reichweite kriegen, dann ist perfekt. Kann man das sagen? Und vielleicht nimmt man noch ein bisschen was Provozierendes mit dazu, damit der Leser oder der Hörer oder der Zuschauer da auch anspringt drauf.
Oder? Ja, also erstmal 70 Geschichten, die müssen Sie machen. Also wie sind die Koalitionsverhandlungen gelaufen, zum Beispiel jetzt ja so, ne? Da war natürlich das Ehrgeiz aller Medien, was rauszubekommen. So. Wenn Konflikte auftauchen zwischen einzelnen Protagonisten, wollen sie wissen, die erzählen jetzt alles super, läuft super, wie verstehen das? Also der Robert und der Christian, das sind so große Freunde, ja. Also passt kein Blatt zwischen denen, da wollen sie doch mal wissen, wie läuft's wirklich. Also wie graben die sich gegenseitig das Wasser ab? Ja? So. Also sie können sich jetzt irgendwas aus den Fingern saugen, aber nein, ich glaube, meiste wird durch das Tagesgeschäft diktiert.
Ja, okay.
So, also sagen wir zum Beispiel im Wahlkampf war natürlich, es gab zwei große Geschichten. Die erste große Geschichte, was ist eigentlich mit den Grünen los? Ja, die sind so gestartet bei in Umfang bei 26% und dann brach ja das große Gewitter über den aus und es braucht auch alles zusammen. So, und dann ist die Geschichte inside der Kampagne, also sozusagen dieses Furcht und Setzen, Katastrophe und Angst bei den Grünen, ja? Wir verlieren jetzt alles. Die zweite große Geschichte war, was ist eigentlich bei der CDU los? Ja? Der ging ja auch, das war ja auch eine Wahlkampagne, die, wo ja auch am Ende alles schief lief. Und die, also, Sie wollen doch als Leser wissen, wie sieht's dahinter, hinter den Kulissen aus. Also die nach draußen erzählen die einem immer, wie toll alles läuft und sie wollen eben den Nahblick haben. Macht ja auch Spaß zu lesen. Also den Blick des Schlüssels, das Voyeuristische. Wie sieht's wirklich aus? So. Und jetzt könnten sie sagen, nee, also ich möchte jetzt machen, wie toll es bei der FDP läuft oder so, aber dann würde ihr Chef natürlich sagen, ja, ist ja gut, lieber Michael Siegler, nur das interessiert immer gar keinen Menschen.
Ja, wo Sie die beiden Themen ansprechen, also jetzt, wenn ich zurückschaue in den Sommer, dann habe ich das Gefühl, ja, warum ist bei der CDU schiefgelaufen? Weil irgendwie Laschet an einer Stelle zu viel gelacht hat und weil ansonsten irgendwie der...
Nee, das ist ja mehr. Das ist ja nur, all das Lachen ist ein sehr unglückliches Bild. Aber das funktionierte ja nur, weil es ohnehin große Zweifel bei vielen Wählern an dem Kandidaten gab.
Die dann wiederum aber auch noch, und das wäre mein zweiter Teil dazu gewesen, von Markus Söder irgendwie stark geschürt wurden. Also,
ja, aber so ist das. Also der Helmut Kohl hat es auch nicht leicht gehabt, kann man nur sagen. Der hatte den Franz Josef Strauß im Nacken. Also der hat auch nicht gegeizt mit Kritik. Wie gab es die berühmte Wienerwaldrede von Franz Josef Strauß? Schon drei Maß Intus über Helmut Kohl. Der Mann sei charakterlich, inhaltlich und in jeder Hinsicht unfähig, ein Kanzler der Bundesrepublik Deutschland zu sein. Ne?
Ist das ist schon auch eine harte Geschichte. Aber
Ich würde sagen, das ist so. Das ist also, was ich meine, ist, die Geschichte wäre gewesen, möglichst nah ranzukommen an die Akteure, wie so ein Film. Also wie so, im Grunde wie so eine Netflix-Doku jetzt mal zu zeigen. Wie sieht's aus? Also diese Panik natürlich auch im Adenauerhaus, also der CDU-Wahlkampfzentrale, als sie merken, die SPD zieht an ihnen vorbei. Ich meine, damit hat auch gar keiner gerechnet.
Naja, aber also das, was ich gerade zu der CDU-Kampagne, was ich meine, mich zu erinnern aus der Berichterstattung, das war schon, ich sag mal so, nur mitteltiefgehend. Bei den Grünen habe ich jetzt nicht wirklich ganz tiefgehende Analysen. Vielleicht sind sie mir durchgerutscht, ja. Ich bin ja da an der Stelle nicht.
Gut, aber das ist ja eben, die Beteiligten wollen, machen natürlich Closed Shop. Die wollen ja natürlich keinen ranlassen, ne?
Ja.
Die haben doch überhaupt kein Interesse daran, dass in der Zeit im Spiegel im Fokus steht, wie es wirklich aussieht. So, und das ist die große Kunst, diese Mauer des Schweigens zu durchbrechen.
Ja.
Und nah an die Protagonisten heranzurücken. Und da zahlen sich dann natürlich Kontakte aus. Also wenn Sie Herrn Ziemiak, den CDU-Generalsekretär, eben über lange, lange Zeit kennen und den mal anmorsen, kann es ja dann sein, dass er Ihnen mal Sachen sagt, die er anderen nicht erzählen würde. Ne?
Ja.
Auch die Leute haben ja Mitteilungsbedürfnis. Das ist ja wie ein bisschen wie im Verhör, ja. Also, das stellen Sie sich das vor, also sie alles bricht zusammen, ja. Und sie müssen nach außen immer gute Miene zum bösen Spiel machen. Und das ist so ein bisschen wie wenn sie gewissermaßen als Journalist in die Rolle des Beichtvaters rutschen und ihnen schüttet der mal das Herz aus, natürlich, das ist natürlich dann Bingo, ne? Das
ist jetzt zwar inhaltlich ein kleiner Sprung, aber manchmal, ich habe letzte Woche mit Wissenschaftlern gesprochen, die so Medienberichterstattung sich angeguckt haben, und die haben gesagt, naja, insgesamt in der Corona-Berichterstattung, es war natürlich ein großer Fokus auf der Gefahr des Virus, den wir irgendwie alle auch nicht bestreiten, aber so die in Anführungsstrichen Kollateralschäden, die Maßnahmen verursacht haben. Ich sage nur Stichwort Bildung, häusliche Gewalt etc. Das sei dann doch ein Tick zu kurz gekommen. Und was ich mich zwischendurch gefragt habe, ist, ob wir vielleicht auch, oder wir ist falsch, weil ich gehöre da ja, bin da mehr so im Hobby unterwegs, aber Journalisten, Medienhäuser in Deutschland vielleicht auch ein Stück weit die Politik aus der Verantwortung gelassen haben bei so Themen wie sieht's eigentlich in den Schulen aus, Impfstoffbeschaffung, das war natürlich in der ersten Runde, als das erste Mal nicht geklappt hat, war es ein großes Thema, aber das jetzt zum Beispiel, sei es aus Lieferkettenproblemen heraus oder aus Lieferprozessen heraus oder weil tatsächlich kein Impfstoff da ist, es nicht sein, es ist, dass Ärzte nicht impfen können beispielsweise, dass Leute stundenlang irgendwie vor der Praxis stehen und dann nicht geimpft werden oder dass es irgendwie bescheuerte Regeln gibt wie, oh, deine zweite Impfung ist 5,5 Monate her, du darfst aber erst irgendwie nach 6 Wochen die Booster, 6 Monaten die Boosterimpfung kriegen, dass in Schulen immer noch keine Lüftungsgeräte stehen, dass wir da vielleicht irgendwie, oder dass man auch auf Intensivstationen natürlich einfach das Personal hätte ja auch mit einem Sonderfonds besser bezahlen können, irgendwie solche Themen, dass das den Politikern vielleicht auch ein Stück weit durchgehen, dass man es ihnen durchgehen lässt, oder sehe ich da den Journalismus zu kritisch?
Also es gab natürlich alles, wie das hier immer ist. Und wenn ich jetzt also behaupten würde mit Ihnen, also dass damit zu wenig über die Luftfilter berichtet wurde, Da würde uns jetzt der Zuhörer, der nicht unserer Meinung ist und sich, also der im Archiv bewandert ist, in der Archivrecherche, also alle möglichen Texte zeigen können, wo das Thema war. Ja. Mein Eindruck ist trotzdem, dass über die Pandemie hinweg, über die verschiedenen Monate, es im Grunde zwei Lager gab. Das eine Lager, das war das deutlich größere, sagte also, die von der Politik und der Bundeskanzlerin verhängten Maßnahmen sind letztlich alternativlos. Also das Pro-Lockdown-Lager. Ja. Das zog sich, sagen wir mal, von Spiegel, Zeit, Stern, Süddeutsche, sagen wir mal, eben die alle linksliberalen Medien dabei. Right or wrong, my Chancellor war das so ein bisschen. Ne? Und deren Gott war dann Drosten. Bisschen später in der Zweitphase dann diese No-Covid-Bewegung um diese Virologe Melanie Brinkmann. Also Deutschland abschießen, Schlüsselwerk werfen und erst wieder aufmachen, wenn das Böse besiegt ist. Und dann gab es einen kleineren Teil, die Fragen gestellt haben, bis sie rumgemäkelt haben. Dazu gehörte ich. Also ich habe erkennbar eine Minderheitenposition, glaube ich, kann man sagen, eingenommen von Anfang an, in der Berichterstattung, also in der Kommentierung in diesem Fall, der Corona-Pandemie. Und da habe ich ja dann so Mitstreiter an meiner Seite gehabt, wie mein Freund Jakob Augstein, der eigentlich, sagen wir mal, politisch ja nun ganz auf dem anderen Schiff unterwegs ist. Ne? Wir fanden uns in einem Lager wieder und haben ja dann auch einen Podcast gemeinsam gemacht, eine Zeit lang, der The Curve hieß, also am Anfang hieß es ja Flatten the Curve, war doch diese berühmte Losung, wo wir uns also die Woche getroffen haben und über die Auswirkungen der verhängten Maßnahmen geredet haben. Und dann, würde ich sagen, gab es noch die Welt, die klar dagegen gehalten hat, und die Bild mal so, mal so. Das war Mediendeutschland. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Grunde im Prinzip kanzlertreu. Also es wird immer schlimmer und die Zahlen, und wir müssen unbedingt was tun und so. Und was die da im Ausland treiben, zum Beispiel in Schweden, ist total verantwortungslos und so. Und ich war unzufrieden mit der Berichterstattung, muss ich sagen. Aber andererseits hat es mir natürlich auch wie oft auch eine Lücke eröffnet. Ne?
Ja.
Also ich habe, ich glaube, also da mein Anspruch ja ist, etwas zu schreiben, jede Woche, was noch nicht geschrieben wurde, hat es mir das natürlich leichter gemacht.
Ja, vielleicht an der Stelle für die Hörer, da wir hier natürlich auch nicht eine komplett umfassende Information sozusagen vorliegen haben und wie Sie ja gerade schon gesagt haben, Herr Fleischhauer, es gibt den einen oder anderen, der in den Archiven besser bewandert ist und dann die Luftfilter-Artikel sozusagen auch zeigen kann. Genau aus dem Grund machen wir demnächst auch noch mal einen Podcast mit Wissenschaftlern, von denen ich eben sprach, die genau analysiert haben, was wurde wie berichtet in der Corona-Krise.
Alles zu, ne? Also wir sind ja nicht ganz auf Vermutungen nur angewiesen.
Ja.
Und die Studien, die ich kenne, bestätigen eher das Bild, dass erstmal ganz gerade am Anfang, da war das noch verständlich, also als das Virus über Deutschland kam, es vor allem eine Berichterstattung war, die sehr appellativ war, jetzt doch bitte die Maßnahmen der Bundesregierung einzuhalten. Und da sagen dann diese Medienwissenschaftler, gut, das kann man im ersten Teil noch verstehen, und dann setzt die Kritik vor allem im hinteren Teil an.
Ja, ich habe da vielleicht, wenn wir auf die Bundeskanzlerin, die ja gerade ihren Zapfenstreich heute bekommen hat für den Abschied, wenn wir auf die gleich nochmal eingehen können, was ich mich frage ist, und da möchte ich, vielleicht können Sie mir helfen, so ein bisschen in so einen Journalistenkopf reinzuschauen und auch da parteiunabhängig, meinetwegen, wenn jetzt einen Jens Spahn oder auch einen Karl Lauterbach zum Beispiel, beide über die vollen Intensivstationen gesprochen haben und das verbunden haben mit entweder Lockdown in der ersten Phase oder dann auch einem Impfappell, dann kann ich beides nachvollziehen. Und ehrlicherweise, ich bin ja auch pro Impfung beispielsweise. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, wenn man als Journalist gesagt bekommt, unsere Intensivstationen werden immer voller, dass man dann nicht fragt, aber was tun wir dafür, um Kapazitäten in diesen Intensivstationen aufzustocken, um dort das Personal besser zu behandeln, um dort ja einfach auch ein bisschen Luft im wahrsten Sinne des Wortes.
Na gut, das wurde natürlich schon gemacht. Also es wurde natürlich dann darauf insgesamt abgehoben. Also wenn Sie, sagen wir mal, finden, dass das Gesundheitssystem zu sehr dem kapitalistischen Verwertungsprozess unterworfen wurde, ja, dann war die Pandemie für Sie der Beweis, dass man das im Grunde wieder komplett in Staatshand legen muss. Ja? So, und dass ja die arme Schwester ist eh schlecht bezahlt und der Pfleger, das sind ja gewissermaßen die Helden jetzt dann der Pandemie. So, und da guckt sich natürlich auch sozusagen jeder das entsprechend seiner Vorannahmen an und kommt zu den Schlüssen, die er auch schon vor der Pandemie gezogen hätte. Das ist ja so. Also sie gucken in eine Krise rein und fühlen sich im Wesentlichen, wenn sie das sich dann so angucken, gucken in ihren politischen Überzeugungen bestätigt. So ist das jetzt hier auch.
Ja? Okay, das heißt, Sie sagen, es wurde schon hinterfragt, dann auch.
Ja, also das ist, ja, die wird die das Gesundheitssystem angeblich kaputt gespart wurde. Wir geben zwar so viel aus wie keine, glaube ich, Nation der Welt, ja, aber gut, kaputt gespart. So, darum wird natürlich auch nochmal ein Streit jetzt gehen, wahrscheinlich im Nachhinein nach, wenn wir aus diesem dunklen Tunnel dann irgendwann ans Tageslicht wieder treten, welche Forderungen daraus oder welche Folgerungen eigentlich daraus zu ziehen sind.
Was ich ganz interessant finde, ist, Sie sagen, kaputt gespart. Letztendlich eine Frage des Geldes. Ich persönlich glaube, eigentlich bin ich ja die Schweiz hier sozusagen im Podcast, aber ich persönlich glaube, dass ja nicht unbedingt alles nur eine Frage der Menge des Geldes ist, was man ausgibt, sondern im Zweifel auch, wo man es ausgibt. Und wahrscheinlich kann man sinnvoll im Gesundheitssystem auch noch mehr Geld ausgeben. Aber insgesamt haben wir ja in der Covid-Krise schon auch zum Beispiel über Kurzarbeitergeld sehr, sehr viel Geld ausgegeben. Das heißt, wir als Deutschland, dadurch, dass wir wirtschaftlich so stark waren, konnten wir beispielsweise verhindern, dass die Arbeitslosenquoten nach oben geschnellt sind in der Zeit. Also ist vielleicht auch ein Punkt, über den man auch im Nachgang mal nachdenken sollte. Was wäre eigentlich passiert, wenn uns diese Krise ereilt hätte zu einem Zeitpunkt, wo wir wirtschaftlich nicht so stark sind, wo wir nicht 10 Jahre lang Wirtschaftswachstum hinter uns gehabt hätten, sondern vielleicht eine wirtschaftliche Phase, wie wir sie 2004 in Deutschland hatten.
Also wir sehen ja jetzt, dass die beiden, also dass die jetzt künftigen Regierungsparteien ein bisschen zurückhaltender sind, was die Verhängung von Lockdowns angeht. Und die Grünen sind da besonders interessant, weil die waren jetzt in der Zeit unter Angela Merkel, wo sie auch keine Verantwortung getragen haben, irgendwie immer auf diesem Kurs auch, im Zweifel schließt das Land ab. Und jetzt, wo sie in die Regierung eintreten, merkt man ja, wenn man sich die so anguckt, ich glaube, bei Anne Will, saß nicht Katrin Göring-Eckardt da? Nee. Oder Frau Baerbock war, glaube ich, da. So Hand in Hand mit Herrn Lindner. Ja. Also wütende Attacken von der anderen Seite. Sie müssten jetzt endlich was handeln und tun und am besten 3 Wochen Lockdown oder 6 Monate, 3 Monate oder was auch immer. Weil die sich natürlich überlegt haben, die Grünen, naja, jetzt haben wir schon 400 Milliarden Schulden. Wenn wir jetzt nochmal 200 Milliarden da draufpacken, ja. Ich glaube, ein Tag Lockdown war so 8 Milliarden. Dann wird das ja alles mit unseren ganzen schönen Klimaschutzplänen gar nichts. So. Und man sieht ja, dass die jetzt also wirklich deswegen auch ans Limit gehen.
Okay. Dieses Thema Geld, also im Prinzip wird ja ganz viel irgendwie immer auch das Thema Geld runtergebrochen. Das ist so ein bisschen, weiß nicht, die Bundesregierung stellt auch Ja, wir hatten die Lüftungsgeräte für die Schulen. Dafür gibt es ein Budget. Ja, es gibt Geld. Wir kaufen uns quasi frei mit Kurzarbeitergeld, mit Budgets für Lüftungsanlagen, mit diesem, mit jedem. Aber ganz viel von dem Geld kommt ja auch nicht an bei den in den Institutionen. Und wenn ich mir heute angucke, dass jetzt in beispielsweise Mecklenburg-Vorpommern die Anti-Corona-Aktion in den Schulen ist halt, wir machen die Fenster auf. Ja, das ist jetzt nicht Hochtechnologie und das ist irgendwie wahrscheinlich auch nicht prozessoptimiert und vielleicht sogar auch nur so mittelgesund. Da hätte man ja nach 20 Monaten auch schon mal weiter sein können. Behaupte ich mal. Aber ist vielleicht auch gar nicht unbedingt ein Thema für uns beide jetzt hier. Da könnte man wahrscheinlich bei einem Bier irgendwie drüber philosophieren. Was mich nochmal interessiert, ist ein Thema, was jetzt im Bezug auf die Medienberichterstattung ich durchaus, ich würde sagen, irgendwie irritierend fand. Das war, was ging auch durch Social Media, Bild hatte groß getitelt, was bringt eigentlich die Impfung, so frei zitiert und dann darüber berichtet, dass auch Geimpfte auf Intensivstationen liegen, was ja, wenn man irgendwie normal Medien konsumiert, einem auch hätte vorher schon klar sein können, dass das passiert. Was glauben Sie, warum machen die Kollegen so eine fette Schlagzeile, wo sie dann im Text nachher klein auch auflösen, worum es geht und wie die Datenlage ist, aber beim ersten Überfliegen der Titelseite, die da irgendwo im Kiosk liegt, dem geneigten oder nicht geneigten Leser schon irgendwie die Idee kommen könnte, ach, Impfen bringt doch alles nichts. Ist das einfach, weil man Auflage macht oder ist das...
Naja, also ein Boulevardmedium will natürlich wahrgenommen werden. So, das ist irgendwas ganz anderes als... die FAZ, die dann schreiben kann, Debatte um die Impfpflicht oder was. Ja. Außerdem ist das ja nur eine Frage, die haben sich eine Reihe von Leuten nochmal gestellt. Also, am Anfang wurde uns nur erklärt, dass eine Pandemie der Ungeimpften, das glaube ich das Wort von Jens Spahn, unserem noch Gesundheitsminister. Und Karl Lauterbach hat jeden Tag also ausgerufen, impfen, impfen, impfen und impfen wirkt. Dann hat er dann immer die ganzen verschiedenen Charts zur Hand. Und jetzt heißt es, ja, das ist ein Problem, also mit den Ungeimpften, aber auch für die Geimpften. Und da würden sich jetzt so viele Leute auch anstecken, die geimpft sind. Und dann ist das Thema plötzlich Impfdurchbrüche. Dass eine Zeitung mal fragt, ist ja erstmal eine Frage, bringt das nun was mit der Impfung oder nicht? Finde ich total richtig.
Ja,
also entscheidend ist ja dann, was ist die Antwort? Und ich habe jetzt den Artikel nicht gelesen, aber offenbar scheint die Antwort dann hier im Text zu sein, es bringt was.
Ja, was ich frage ist so die, ich sag mal so, im Online-Marketing würde man sagen, ist Clickbait. Ja, ich mache mal eine aggressive Frage, um möglichst viele Leute draufzuziehen, aber das ist so ein bisschen so die, wo ich so die Frage nach dem, wie viel Verantwortung hat man irgendwie, wenn man so Schlagzeilen produziert? Das muss ja jetzt nicht unbedingt, können wir auch wegnehmen von diesem Bildartikel. Das könnte ja auch sein, wenn Sie eine Kolumne machen, die dann auf Focus Online und im Fokus steht, wo die große Schlagzeile erstmal oben drüber ist, ja, irgendwie bringt alles nix oder macht alles keinen Spaß oder was auch immer, und Sie das dann erst im Text aufklären. Wahrscheinlich lesen ja 90% nicht den Text, sondern die lesen nur die Schlagzeile. Und machen sich darüber ihre Gedanken.
Das ist zum Glück bei mir anders. Das darf ich sagen. Also, wenn man nur im Print unterwegs ist, kann man sich ja über seine Texte alle möglichen Illusionen machen. Also zum Beispiel die Illusion natürlich, dass zunächst Ihr Text gelesen wird, ne? Also meiner steht ja dann gleich im Fokus nach dem Inhaltsverzeichnis. Natürlich gehe ich davon aus, dass also das allererste, was der Fokusleser liest, Fleischhauer ist. Bis ich neulich im Flugzeug saß, ja, und dann sah ich einen, der den Fokus zur Hand nahm. Guckte die so das Editorial meiner Chefredakteurs an, ne? In das Verzeichnis. Dann kommt meine, beide, das war so Doppelseite, habe ich da immer, ne? Ging ich natürlich fest davon aus, dass sich jetzt in meinen Text vertieft. Einmal drauf geguckt, zack, zum nächsten Text. Ich dachte, ich sterbe, ja. So, habe ich schnell verdrängt. In der Online-Welt Da gibt's kein Vertun. Da wissen sie am Ende des Tages genau, wie viele Leute sie gelesen haben. Nicht nur, wie viele Leute sie gelesen haben, sondern auch, wie lange die Verweildauer war. Alles wird gemessen. Und das wiederum ist bei mir ganz erfreulich. Also erkennbar lesen die Leute nicht nur meine Überschriften. Ja. Sondern ein erklecklicher Teil liest den Text sogar bis zu Ende durch.
Ja.
Könnte ich mir sogar super provokante Schlagzeilen erlauben, ja, um sie dann im Text aufzulösen. Aber ich sage Ihnen eins, die Leute irgendwann, das ist so ein bisschen wie bei so Haustürgeschäften. Irgendwann haben die Leute den Dreh raus, ja, und wissen, also wenn da einer klingelt und ihnen also versucht, verschiedene Messer zu verkaufen, die jetzt also super scharf sind, und ihnen dann also so ein Set andreht und sie zu Hause nicht mal eine Tomate damit mehr durchkriegen. Also beim zweiten Mal haben sie das, wissen sie, also das ist hier ein Betrug. Das ist mit solchen Zeilen auch. Also so ist dann auch nicht. Also das gab mal so einen Trend mit so super Clickbait-Zeilen. Das ist, wie gesagt, das ist viel mit so, wie so, so einem Tierexperiment mit Ratten, ja. Irgendwann haben diese kleinen Viecher haben es relativ schnell raus.
Das heißt, Sie würden auch sagen, dass jetzt die Bildkollegen, die bleiben wir mal bei denen.
Ich finde an der Zeile nichts Anrüchiges. Die Frage, schützt die Impfung eigentlich, ist eine Frage, die sich viele, viele Leute stellen.
Ja. Und Sie würden auch sagen, das ist okay. Auch wenn jetzt wenn ich so mein LinkedIn-Feed durchgucke, da haben halt viele dann rein interpretiert in diese Fragestellung schon eine latente Ablehnung der.
Ja,
der,
weil die natürlich, pass auf, das ist natürlich alles, das sind die alles die ganzen Bild-Zeitungshasser.
Ja.
Wahrscheinlich. Das sind ja also in ihrem LinkedIn-Profil sind lauter Leute, die Bild-Zeitung so doof finden. Und die sich jetzt bestätigt fühlen in ihrer Abneigung gegen Boulevardmedien. So, guck mal, wie die Bild wieder Stimmung macht. So, ja. Die haben alle im Zweifel gar nicht den Text gelesen dazu.
Ja.
Den hat die Überschrift gereicht, um zu urteilen.
Ja, tatsächlich haben einige davon auch das, was ich so mitbekommen habe, auch den Text gelesen und haben dann gesagt, Mensch, warum schreibt's Bild nicht auch in die ja, Schlagzeile oben aber, drüber?
Aber es ist halt ja gut, das ist halt auch kein Aufklärer, das ist ja kein Medium, das ist ja nicht das Bundespresseamt, was da schreibt.
Ja, okay. Was glauben Sie? Also eine Aussage, die ja häufig jetzt auch schon kommt, noch nicht so sehr in den Medien, aber das, was ich so wahrnehme, ist, die Leute, die sich nicht impfen lassen, die sind halt auch irgendwie dumm. Das würde ich jetzt, also Dummheit so auf Millionen von Menschen irgendwie auszurollen, halte ich jetzt...
Millionen dumm sein, also das ist jetzt, das an sich ist denkbar, also.
Ja, ich würde es bezweifeln, ich glaube, es gibt andere Gründe, aber haben Sie eine Idee, warum dann die Impfskepsis in Deutschland so groß ist?
Ja, klar.
Warum?
Eine der Hauptverantwortlichen sitzt jetzt demnächst in der Bundesregierung. Das ist die Grüne Partei.
Okay.
Also wenn ich den Leuten den ganzen Tag erkläre, dass Gentechnik des Teufels ist und dass die Leute dann irgendwann Misstrauen haben, was Genzeug angeht, da muss ich mich nicht wundern. Und ist ja nun mal so, also als Grüne, die Grünen stehen ja schon Kopf, wenn es um genveränderten Mais geht. Ja? Also das ist das ist für das grüne Selbstverständnis, ist der Kampf gegen die Gentechnik mindestens so wichtig wie der Kampf gegen die Atomkraft. Ich erinnere mich ja noch, wie ich auf so eine Anti-Gen-Food-Demonstration, ich glaube, auf der TTIP, weil also dieses Freihandelsabkommen auf dem Höhepunkt dazu fallbringend gebracht haben. Ging es ja auch um Genfood, also nämlich aus Amerika, wieder so ein Demonstrationszug unter meinem Bürofenster in Berlin vorbeizog. Und da hat doch im Ernst, unter großem Beifall der Menge, jemand ein Plakat gegen Gene für das Leben. Und da habe ich gedacht, guck mal, das zeigt die deutsche Bildungskatastrophe, ja, in Nutsche. Also 6 oder 8 Jahre Biologieunterricht und man hält Gene für eine feindliche Substanz. So. Wenn du aber schon meinst, dass das Genkorn dich letztlich umbringt, also der genveränderte Mais, und da kommt jemand mit einer Spritze, um es dir intramuskulär, also nicht nur über den Magen, sondern direkt in die Blutbahn gewissermaßen zu verabreichen, dass die Leute schreiend aus der Arztpraxis laufen, da muss man sich doch nicht wundern.
Ich muss gestehen, das ist tatsächlich eine neue Perspektive, die hatte ich noch nicht. Vielleicht da kurz zum für die Hörer, also wenn man sich diesen Impfstoff spritzen lässt, einem werden nicht die Gene verändert, ja? Also das
Nein, aber es ist natürlich natürlich werden einem nicht die Gene verändert, so wie einem auch nicht die Gene verändert werden, wenn man genveränderten Mais zu sich nimmt. Ich meine, ich habe es jetzt im Supermarkt gesehen, wir sind ja so weit, dass der Frischkäse, ungelogen, auf dem Frischkäse, den ich in der Hand nahm, stand garantiert genveränderlich, ohne Gentechnik. Ja, ohne Gentechnik. Das ist so, das heißt, es hat das Globalisten- oder Globuli-Milieu ja komplett schon verlassen, ist im Mainstream angekommen. So, und ich, also, das ist unterscheidet auch die deutschsprachigen Länder. Also erkennbar ist die, in Westeuropa, haben wir ja die Zahlen gesehen, ist die Zahl der Impfgegner nirgendwo so hoch wie in den deutschsprachigen Ländern. In Portugal, glaube ich, haben die jetzt eine Impfquote von 98% erreicht.
Ja.
Wir sind bei 71, so. Weil dieses ganze Esoterik-Milieu, und daraus speist sich das ja letztlich, das gibt's in Portugal so nicht.
Ja.
Also diese ganze Anthroposophen-Szene ist halt auch nirgendwo so stark wie bei uns.
Ja.
Und das ist, die Anthroposophen-Szene ist natürlich, das wissen wir auch, um eben nochmal das Argument abzurunden, ist natürlich urgrünes Milieu.
Ja, vielleicht an der Stelle auch, um den Grünen so ein bisschen beizuspringen, wenn ich es richtig verstanden habe, ich habe den Robert Habeck auch zwischenzeitlich ein oder zweimal im Laufe der letzten Monate auch sagen hören, auch das Thema Gentechnik müsse man sich, man dürfe das nicht mehr so pauschal ablehnen, sondern
das
man.
Das werden wir jetzt mal sehen. Also das Landwirtschaftsministerium wird ja jetzt gerade von den Grünen übernommen. Cem Özdemir, ein vernünftiger Mann. Aber ich habe es ja gerade gesehen, also seine beiden Staatssekretärin, die kommen schon so aus dieser ganzen Demeter-Anthroposophen-Szene. Ich glaube, da wird sich überhaupt nichts ändern. Und ich meine, die Grünen haben es bis heute nicht geschafft, diesem ganzen Homöopathie-Klüngel mal zu sagen, dass das mit Wissenschaftlichkeit nicht zu vereinbaren ist. Also, dass sie im Ernst glauben, dass eine Substanz wirksamer wird, je mehr sie die wirksame Substanz verdünnen. Das ist zwar irgendwie auch raffiniert, weil wenn man das zum Beispiel auf die Energiekrise übertragen würde, würde das bedeuten, dass wir einfach den Diesel nur mehr verdünnen müssen, ja, damit das Auto länger läuft. Das ist genial, aber so läuft's ja, wie wir wissen, auch nicht. So, also den Eiertanz, den die da veranstalten, um diese Frage, weil sie wissen, das ist ein Teil ihrer Klientel, der natürlich auch, der auch keinen Spaß versteht. Also wenn die Grünen da sagen, das machen wir nicht mehr mit, dann haben sie da ein echtes Problem.
Das heißt, Robert Habeck hat's verstanden, ist wahrscheinlich selber, nimmt ja keine homöopathischen Mittel, aber sagt so, auf die Wählerzielgruppe, auf die müssen wir so ein bisschen Rücksicht nehmen.
Das war ja genau der Kompromiss. Also es gab einen Antrag, auf einem der letzten Parteitage, sich letztlich von dieser Homöopathenbewegung loszusagen. Und was haben sie, da gab es Riesenaufschrei bei den Homöopathen und Anthroposophen, und dann haben sie das, was sie immer machen, haben sie es in irgendeine Arbeitsgruppe delegiert, ja? Das macht man ja dann. Natürlich, also Habeck ist relativ vernünftig. Bei Renate Künast zum Beispiel, auch so einer Obergrünen, ist das schon wieder fragwürdig, weil, ich meine, Renate Künast, die kenne ich nun lange, die war immerhin Verbraucherministerin unter Rot-Grün, dann Kandidatin der Grünen für das Bürgermeisteramt in Berlin, würde man denken, eigentlich eine patente Frau. Mit wem turnt die da ständig rum? Mit Frau Shiva, ich habe den Namen vergessen, Janana oder was Shiva, das ist eine Inderin, die auf diesem ganzen Anti-Gen-Food, Anti-Golden Rice, Anti-Gen-veränderte Pflanzentrip ist. Was postet Frau Shiva, eine enge Freundin von Frau Künast, vor ein paar Wochen? Sie habe aus sicherer Quelle erfahren, dass die wahre Quelle des Coronavirus nicht Wuhan sei, sondern das Genfood, das man Tieren in Indien zu essen gegeben habe.
Okay, das muss ich nochmal nachrecherchieren.
Das ist Teil meiner neuen Kolumne. Das ist so, das ist alles crazy shit. So, also sie haben mich ja gefragt, wer ist schuld? Ja, eine der Hauptschuldigen habe ich jetzt gerade benannt.
Die Frage ist halt so ein bisschen, was machen wir dann, damit es da mal vorangeht, und wie überzeugen wir die ich zum Beispiel würde glauben, dass auch eine konsistente politische Kommunikation da durchaus helfen würde, dass man jetzt, keine Ahnung, nicht permanent öffentlich die STIKO auffordert, bestimmte Empfehlungen abzugeben, sondern die einfach mal machen lässt. Damit also gar nicht erst der Eindruck entsteht, man würde versuchen, sie zu beeinflussen. Solche Themen.
Es gibt einen Teil der Szene, die wird man jetzt erreichen, indem man das Leben für Nicht-Geimpfte so schwierig macht, dass der eine oder andere sagt, komm, da lohnt sich der Widerstand nicht. Ja? Also das darf man nicht, also mein Sohn, der Älteste, der studiert jetzt Jura in Berlin, der erzählte mir gerade von einem Kommilitonen, der jetzt seine Erstimpfung von der Woche abgeholt hat, weil der es bislang so durchgekommen ist und saß nicht ein. Und jetzt hat er gemerkt, dass er in keine Kneipe mehr reinkommt, ja? Ich weiß nicht, wie weit dieses Hardcore-Lager wirklich, wie groß das ist. Vielleicht sind das 8-10%, die wirklich, also wirklich aus tiefer Überzeugung sich nicht impfen lassen wollen. Die anderen ja. Also sagen wir mal, wenn wir jetzt nochmal zurückschlagen, noch ein bisschen mit dem Blick auf die Zeit, zur Politik. Was wirklich ein Verhängnis ist, finde ich, sich so dieses in die Brust werfen als Politiker und Versprechungen abgeben. So fing die Pandemie ja an. Also ich erinnere mich an so Kacheln, die das Bundesgesundheitsministerium auf, glaube ich, Instagram veröffentlicht hatte im März 2020. Als die Diskussion losging, zunächst in den sozialen Medien, wird es einen Lockdown geben. Und da haben die doch im Ernst so eine, es gibt jetzt verschiedene Meldungen, es würden Maßnahmen der Bundesregierung vorbereitet, Ausgangsbeschränkungen zu erlassen. Glauben Sie diesen Meldungen nicht, das sind alles Fake News, sowas wird es nicht kommen. Bumm, zwei Wochen später darfst du in Bayern ab 21.30 Uhr nicht mehr vor die Straße, und wenn du dich mittags auf die Parkbank mit einem Buch von Kafka setzt, kommen sofort zwei Ordnungshüter und sagen, bitte aufstehen, Kafka darf man hier in der Öffentlichkeit nicht mehr lesen, ja? So, gilt als Öffnungswidrigkeit, sich auf eine Parkbank niederzulassen. So fing das an, und so hat sich das ja fortgesetzt. Und ich habe gestern so ein Videoschnipsel gesehen des sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer. Der Mann, der immer so aussieht, ob er gleich in Tränen ausbricht, ja. Ich muss immer sagen, oh Gott, na gut, jeder wählt sich sein eigenes Unglück. Und da, in dem sagt er also, das ist eine böswillige Unterstellung, dass man überhaupt den Gedanken haben könnte, sowas wie eine Impfpflicht einzuführen, das ist ein totaler Unfug und wörtlich, das wird es niemals in Deutschland geben, dass man Menschen dazu zwingen wird, sich impfen zu lassen. Niemals. Die gleichen Leute schlagen heute die Tageszeitung auf und sagen, ja, der zukünftige Bundeskanzler sagt, also er ist jetzt für die Impfpflicht.
Ja.
Das ist ein ernstes, ein echtes Problem, weil ich glaube, Herr Scholz, dass man ihn nicht als Spaß, in einer seiner ersten Regierungserklärungen mal darlegen, wenn er redet, was man ihm künftig glauben kann und was nicht. Denn es kann ja zum Beispiel der Tag kommen, dass wieder eine Finanzkrise ausbricht und er sagt, ich garantiere Ihnen, die Sparkonten sind sicher. Und als Angela Merkel das gesagt hat, da haben ja alle geglaubt. Aber ein Bundeskanzler, der kalt lächelnd die Versprechen, die er vor 3 Monaten abgegeben hat, wieder kassiert, weil er sagt, ja, die Lage hat sich geändert. Ich weiß nicht, ob man dem noch glauben würde, wenn er dann sagt, die Sparkonten sind sicher.
Tatsächlich hat auch Armin Laschet Anfang November gesagt, man müsse gar nicht darüber reden, ob Anfang Dezember dieser Lockdown-Light wieder beendet wird oder nicht, sondern er wird definitiv beendet werden. Tatsächlich, da stimme ich Ihnen zu. Manchmal frage ich mich, warum Politiker, ohne gezwungen zu sein, bestimmte Themen versprechen.
Ja, weil die natürlich wissen wollen, wie lange dauert, das will ich ja auch wissen.
Ich glaube, das Thema Lockdown ist auch, also das ist sehr, sehr komplex. Und ich Ja, kann den in Teilen schon sehr gut nachvollziehen, in einigen Teilen auch nicht, um ehrlich zu sein. Hatte auch dazu zum Beispiel den Geschäftsführer von Ernstings Family hier im Podcast, der sich bitterlich darüber beschwert hat, dass sein Laden deutlich anders behandelt wurde als zum Beispiel eine Drogerie, die auch irgendwie Babystrampler verkaufen. Also so Themen, das wird halt sehr schnell sehr komplex und auch da würde man sich an der einen oder anderen Stelle vielleicht eine andere politische Behandlung wünschen. Sie haben gerade aber schon gesagt, wir müssen auf die Uhr gucken. Deshalb würde ich gerne nochmal einen kleinen Themenkomplex, der eigentlich ein ganz großer Themenkomplex ist, da nochmal ihre Einschätzung zu haben wollen. Angela Merkel hat heute ihren großen Zapfenstreich bekommen. Das heißt, sie wurde verabschiedet von der Bundeswehr als Bundeskanzlerin. Gibt's was, wo Sie sagen würden, wenn ich die Kanzlerschaft Merkel zusammenfasse, in den 5 Sätzen so genau so war es.
Also mein Blick auf sie ist natürlich immer düsterer geworden. Ja. Die letzten 2 Jahre waren furchtbar.
Ja. Fand ich. Furchtbar, weil der...
Ja, dieser letztlich der Attentismus. Ja. Also alles, also ich habe sie in vielen, vielen Diskussionen gegen Anwürfe immer auch verteidigt. Ja. Ging ja schon mal sehr hoch hier auch in der Flüchtlingskrise. Dann gab es ja immer den Vorwurf, sie habe die CDU so nach links gerückt. Ja. Sag mal, kein Kanzler hat den deutschen Sozialstaat so ausgebaut wie das Mammut des Konservatismus Helmut Kohl. Der hatte in seinem Kabinett Leute wie Heiner Geißler, der dann bei Attac rumgesprungen ist, ja, so, oder Rita Süßmuth oder Norbert Blüm, die seinte ist sicher, ja. Soweit sind sie nicht mal bei der SPD gegangen wie Blüm. Das ist so, Kanzler zieht immer in der Mitte des. So. Aber die letzten 2 Jahre, das Land in seiner, also in Grundfesten erschüttert, die schwerste Krise nach dem Zweiten Weltkrieg. Und alles, was ihr einfällt, ist, die Ministerpräsidenten immer so in Videokonferenzen zusammenzuholen, sich auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner zu einigen. Das fand ich furchtbar.
Ja, was wäre die Alternative gewesen aus Ihrer...
Ja, also ich meine, wir machen da ständig Gipfel. Es gab nie einen Impfgipfel, ja. Es gab nie einen Schulgipfel. Es gab nie einen... das ist so verrückt, fand ich. Möglicherweise war es dann irgendwie, ich meine, sie ist ja eine, ich habe sie ja nun wirklich auch kennengelernt, auch in sehr kleinen Kreisen. Die Intelligenz kann einem auch im Wege stehen. Also wenn man das Naheliegende nicht mehr macht.
Ja.
Also das, wenn Olaf Scholz jetzt sagt, also er holt sich da so einen General ins Kanzleramt, so wie die Portugiesen und die Italiener das gemacht haben, da soll es jetzt organisieren. Ich glaube, das ist ein cleverer Schritt. Ja. Also sie hat ja letztlich in den letzten 2 Jahren immer so die Lage kommentiert. Das geht ja bis in diese Woche. Also sie sagt dann, was man tun müsste.
Ja.
Und verteilt Noten. Das findet sie ungenügend und nicht weitreichend genug. Aber mein Gott, sie ist die Bundeskanzlerin. Sie kann es doch machen. Sie kann doch ihren Gesundheitsminister anordnen, anweisen, alles Mögliche kann sie tun.
Ja.
Das hat dann auch die Krise gezeigt, dass, wenn man will, als Bundeskanzlerin wahnsinnige Macht hat. Frau Merkel ist doch immer so stolz darauf, dass sie so nah an der Wissenschaft ist, und immer so viel auf den Rat von Leuten wie Herrn Wieler vom RKI und Herrn Drosten und Frau Brinkmann und so weiter gibt.
Herr Wieler sagt,
den kann man keinen Vorwurf machen. Ja. Die haben es ja reingeschrieben.
Herr Wieler sagt ja, er hat immer gewarnt und hat doch niemand was gemacht. Vielleicht das nochmal zum Schluss. Ist ja auch so, da kommen wir ja wieder ein bisschen so zurück zum Zusammenspiel Medien und Politik. Also kann es daran liegen, dass Angela Merkel eine Karriere hingelegt hat, die man also die ist ja aller Ehren wert, ja, ihre persönliche Karriere von der ostdeutschen Wissenschaftlerin hin bis zur Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, die 16 Jahre da an der Spitze stand. So eine Karriere gibt's ja nicht so häufig. Dann hat sie ja auch ein paar Krisen zu bewältigen gehabt, irgendwie die eine besser, die andere schlechter, wie wir gerade diskutieren. Sie hat jetzt das Land nicht digitalisiert und hat auch so ein paar andere Themen nicht gemacht, aber.
Gut, das gibt's bei jedem Kanzler. Also das hast du bei jedem, dass bestimmte Dinge nicht vorangekommen sind, ja.
Ja.
Also ich glaube, dass sie hat sich in der, also ihre Position in der Flüchtlingskrise. Die Deutschen zeigen ihr goldenes Herz und die Bundeskanzlerin im Besonderen. Da hat sie sich Hochsitze in den Seelen vieler meiner Kollegen dauerhaft eingerichtet. Ja? Und das hat zwar das Land auch schon, würde ich sagen, gespalten, aber hat uns ja immerhin die AfD beschert, also hatte so die eine oder andere Folge, auch unerwünschte Nebenwirkung. Aber von dieser Substanz zehrt sie bis heute. Und sie ist irgendwie, seitdem ist sie sakrosankt. Und alle sind sich sofort darüber einig, dass der Jens Spahn ein Topf ist, ja, und die CDU ist ganz furchtbar. Aber sie ist von aller Kritik bis heute ausgenommen.
Das heißt, sie hat sich so ein bisschen auch von ihrer eigenen Partei abgekoppelt und dem.
Das hat sie ja eh immer schon. Personal. Also, ich meine, sie hatte ja Mühe in der letzten Pressekonferenz auf die Frage, wo sie denn den Wahlabend verlebt, zu sagen, den Namen ihrer Partei noch zu erinnern, ja. Sie sagte dann ja so eine lustige Formulierung, ja, sie können sich sicher sein, dass ich in der Partei, die mir nahe, der Mitglied, ich bin, dass ich da noch Kontakt halten werde. So, ganz strange, ja. Das ist ja irgendwie entfallen, das bei der CDU ist ja zwischenzeitlich. Gut, die war ja auch die Wahrheit natürlich die. Sie war einfach die erste sozialdemokratische Kanzlerin im Kanzleramt, die das SPD-Parteibuch ernst genommen hat, ne? Das war die Wahrheit.
Okay, kleiner
deswegen ist ja Olaf Scholz gewählt worden. Im Contest mit Armin Laschet ist er derjenige, der am glaubhaften Kontinuität versprochen hat.
Ja,
das keiner kann so gut die als kann so gut die Raute nachmachen wie er.
Herr Fleischer, das, nochmal leicht ironischen Kommentar zum Abschluss finde ich gut.
Das ist gar nicht ironisch. Das ist so. Das Versprechen von Olaf Scholz ist: Wir machen genauso weiter 4 Jahre Angela Merkel. Ich heiße nur anders.
Und ich bin an einer Partei.
Nur das ist ja, also den innerlichen Übertritt hatte sie ja schon. Und es ist ja auch richtig so. Deutschland ist ein zutiefst sozialdemokratisches Land.
Okay.
Und das muss jeder Kanzler so oder so berücksichtigen.
Ja. Okay.
Das hat auch jeder Kanzler so oder so berücksichtigt. Helmut Kohl hat in weiten Teilen natürlich sozialdemokratische Politik getrieben. Der war nur habituell ein Konservativer. Mit dieser Lust an der Strickjacke und der Münzsammlung auf dem Schreibtisch und dem Fischtank im Hintergrund. Diesem ausgestellten Faible für einfache Hausmannskost, ja, schwäbischer Pfälzer Art. Aber seine Politik hatte eine ganz klare sozialdemokratische Handschrift.
Helmut Kohl war nur habituell ein Konservativer. Ich glaube, das nehmen wir mal als Schlusswort für die Folge hier heute und lassen das die Hörer einfach mal sich durch den Kopf gehen lassen. Es hat richtig Spaß gemacht, mit ihnen sich auszutauschen. War ja fast schon ein bisschen eine Diskussion und nicht unbedingt ein Interview. Aber ja, hat Spaß gemacht und ja, auch bei den Themen, wo man vielleicht auch nicht 100% einer Meinung ist, finde ich es gut, wenn man sich da irgendwie auch drüber unterhalten kann. Und ja, im Zweifel glaube ich tatsächlich auch, dass das Land braucht das ja auch so ein bisschen. Mehr Austausch miteinander, mehr miteinander reden und möglichst ja, einander nicht verurteilen gegenseitig. Ich glaube, das haben wir.
Also wenn ich eine Bitte äußern darf, ich finde vor allem eine gewisse Heiterkeit, ja. Gewisse Heiterkeit tut immer gut. Also ne, so, das ist ja meine Devise, heiterer Pessimismus.
Okay, alles klar. Vielen Dank, Jan Fleischhauer. Schön, dass Sie dabei waren.
Danke Ihnen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Für die Macherinnen und Macher unseres Podcasts, inklusive meiner Person, Michael, der ja hier netterweise diesen Podcast hosten darf, für uns alle wäre es das größte Kompliment, wenn ihr dem Macht was Podcast eine 5-Sterne-Bewertung und einen positiven Kommentar auf Apple Podcast oder einer anderen von euch genutzten Podcast-App hinterlasst. Wir freuen uns auch, wenn ihr dem Macht was Podcast auf Instagram, Facebook, LinkedIn oder Twitter folgt. Schreibt uns dort gern Nachrichten, kommentiert unsere Episoden, übt gern auch Kritik und macht uns gern auch Vorschläge für Gäste, die ihr mal bei uns im Gespräch hören wollen würdet. Vielen Dank, viele Grüße und bis zur nächsten Folge. Alles Gute, bis dahin. Ciao.